Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute. Heute geht es mal endlich wieder um ein Thema, was ich schon eigentlich strittigerweise längere Zeit hier habe schleifen lassen. Das Thema New Work, überhaupt wie man miteinander arbeitet. Und ich habe heute jemanden hier, der bei dem Thema wahrscheinlich bei vielen von euch direkt sofort im Kopf rumspukt. Und das wäre auch kein großes Wunder, denn die meisten von euch werden On the Way to New Work hören oder kennen, sei es als Buch, sei es als Podcast. Und dann wisst ihr auch schon, jetzt geht es wahrscheinlich um zwei Personen und einer davon ist hier. Und das ist in diesem Fall Michael Trautmann. Herzlich willkommen, Michael.
Vielen Dank, Gero, dass ich bei dir sein darf. Große Ehre. Große Freude.
Ja, wirklich. Kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat. Und du bist ja ein absoluter Tausendsasser. Manchmal frage ich mich, wie alt ist der Typ eigentlich, dass er schon so viel gemacht hat? Und wie kriegt er eigentlich hintereinander, was er alles parallel anscheinend macht? Mhm. Du bist ja wirklich so ein Tausendsasser. Und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wie ihr üblicherweise euren Podcast anfangt. Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Ja. Was sind so die zentralen Weichenstellungen gewesen?
Ich bin, glaube ich, in meinem Leben immer an so einem Ausschlussprinzip vorgegangen. Ich habe als Kind eine Prägung gekriegt durch meine Eltern, wie wir fast alle, zumindest die bei ihren Eltern aufgewachsen sind. Mein Vater war Marineoffizier. Sehr, ja, freiheitsbewusst, die Welt umarmend, erobernd. Meine Mutter war Hauptschullehrerin in einem Brennpunkt, also hat mit Kindern, Menschen, viel auch damals schon mit Familien mit Migrationshintergrund gearbeitet. Und von meinem Vater habe ich, glaube ich, mitbekommen, Mut, den man als Kapitän auf dem Schiff haben muss, in schwierigen Situationen auch. Auch Besonnenheit, da habe ich, glaube ich, nicht alles mitbekommen. Und bei meiner Mutter habe ich einen tiefen Glauben an Menschen, an Persönlichkeiten und an der Auseinandersetzung mit Menschen, habe ich, glaube ich, eine Menge mitgekriegt. Sie hat damals, das war so ein prägendes Bild für mich, es immer geschafft, wenn sie einen Jahrgang in die 9. Klasse geführt hat, dass die alle eine Lehrstelle bekommen haben. Und vorher auch schon Praktika und war da in Kiel gefürchtet, wenn sie angerufen hat. Dann wusste man, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie Lehrstellen oder Praktikumstellen bereitstellen. Und ich habe mich aber zu wenig wirklich damit beschäftigt, was ich wirklich, wirklich will. Ich habe eher so ein bisschen Würfelhusten-Ideen gehabt. Ich wollte entweder Arzt werden. Da glaube ich, das war so ein bisschen so ein sanfter, unterschwelliger Druck, von dem ich gar nicht weiß, ob meine Eltern das als ihren Druck wahrgenommen haben. Aber auf jeden Fall, die fanden immer Ärzte toll. Wir hatten viele Freunde, die Ärzte waren. Das zweite war Lufthansa-Pilot. Das war, glaube ich, so die zivile Interpretation des Jobs meines Vaters. Und das dritte war irgendwie irgendwas mit Werbung, weil ich beim Kino, im Kino die Werbespots immer als erster geraten habe. Und das war so drei Dinge. Und dann haben die so im Ausschlussprinzip haben die sich quasi nacheinander weggebeamt. Ne? Also das mit dem Pilot, das ging nicht, weil ich den Test nicht geschafft habe. Ich habe die ersten alle geschafft, aber den Vollsimulator zum Schluss nicht. Medizin, ich war Sanitäter bei der Bundeswehr und habe dann gemerkt, ich bin dafür nicht geeignet. Und dann blieb das mit Werbung, irgendwas mit Werbung übrig. Und ich hatte dann so viel Fantasie zu sagen, okay, du bist zwar, fotografierst gerne, aber du bist wahrscheinlich nicht kreativ genug, aber es muss doch irgendwie Menschen geben, die zwischen denen, die sich Werbung ausdenken und denen, die Werbung einkaufen, vermittelt. Und habe mir quasi den Beruf des Kontakters ausgedacht und ausgesucht. Dann habe ich das studiert, also BWL mit Schwerpunkt Marketing, bin dann aber nochmal über...
Das heißt, du wusstest vor dem Studium schon, dass du hinterher das machen willst.
Ja, genau, das habe ich vermutet, aber ich habe mich dann immer wieder ablenken lassen. Ich habe dann Praktikum in der Werbeagentur gemacht, das war auch toll, aber dann lernte ich meine Frau kennen im Studium und ich wusste, wenn ich jetzt nach in Augsburg, hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dann da arbeiten zu wollen. Und habe gedacht, okay, wenn ich die jetzt nicht gleich wieder verlieren will, was könnte ich denn machen, um hier zu bleiben? Habe dann promoviert, aber nur um bei meiner damaligen Freundin und heutigen Frau zu bleiben. So, und dann habe ich da dann das erste Mal eine Krise bekommen, habe gedacht, Mensch, ist das jetzt irgendwie so schlau, Marketing, Werbung, noch mehr Plastik, noch mehr Produkte, die eigentlich keiner will und keiner braucht. Wirklich so eine existenzielle Krise. Und habe dann die Chance bekommen, an einem Marketing-Lehrstuhl zu promovieren zum Thema Ökomarketing vor 30 Jahren. Habe ich das dann abgeschlossen Und damals war die Corporate-Welt noch nicht so weit und auch die NGO-Welt war noch nicht weit genug für Marketing. Und so bin ich dann in die Unternehmensberatung erstmal gegangen. Auch wieder, weil einer gewunken hat mit einer tollen Idee und immer dieses Ausschlussprinzip, aha, geht nicht, dann winkt einer und sehr stark reaktiv. Das ist so ein weiteres Muster. Und dann bin ich quasi über mehrere Schritte dann erstmal Unternehmensberatung. Da habe ich, das war ganz spannend, man versucht ja immer auch dann eine rote Fäden, Connecting the Dots zusammenzubringen.
Rückwärts ja oft relativ leicht.
Genau.
Vorwärts geht's nicht.
In der Unternehmensberatung dann sehr schnell irgendwie festgestellt, dass das Recruiting dieses Unternehmens, was wirklich toll war, ein paar Schwachstellen hatte, habe das angemerkt und dann wurde ich nach 10 Monaten Recruiting Director in dieser Unternehmensberatung. Das war eine französische Firma, die es heute nicht mehr gibt. Die hieß Bossard und wurde dann an Capgemini verkauft. Habe dann mal gemerkt, was man bewirken kann mit einem guten, das haben wir nicht benutzt das Wort, aber mit einem guten Employer Branding. Wir haben es nämlich geschafft, dass diese kleine Firma, ich war damals der 21. Berater in Deutschland, also Tochter einer französischen Firma, innerhalb von einem Jahr unter die Top 5 Unternehmensberatungen im Image bei den AbsolventInnen kam. So, und das war schon mal irgendwie so ein Thema, wo ich gemerkt habe, okay, mir macht Marke Spaß, mir machen Menschen Spaß und durch meinen Weg dann nach der Unternehmensberatung 2, 3 Fehlschritte wieder dieses, aha, hier hat mal jemand eine Idee, die nicht geklappt haben, ich bin irgendwann bei Springer und Jacobi gelandet, tolle Agenturgruppe mal gewesen, habe da dann, als ich irgendwann in der Geschäftsführung dann war, der Gesamtfirma, auch das Thema Personal neu besetzt, da wieder gemerkt, du hast Spaß an Menschen, war da nochmal kurz auf Kundenseite bei Audi, wieder hatte jemand, in dem Fall einen Headhunter gewunken, war da Global CMO und dann 2004 dann eine eigene Agentur gegründet, die erst Kemper Trautmann hieß dann Think und da natürlich die Möglichkeit gehabt, auch dieses Thema Mensch und Entwicklung von Menschen zu machen. So. Und wirklich den richtigen Schritt aus dieser Marketing-Werbekarriere raus in das, was ich heute mache, war eigentlich das erste Mal in meinem Leben eine tiefe intrinsische Motivation für ein berufsnahes Thema. Und das war ein Projekt für die Agentur, also den Hauptsitz der Agentur in Hamburg, einen neuen Standort zu entwickeln. Und ich hatte auch das erste selbstentwickelte Büro, wo wir auch Ankermieter waren und mitentscheiden konnten, gemacht. Und das war nicht geglückt. Und dann hatte ich eben einige Jahre später die Chance, das nochmal neu zu machen. Und habe dann da ein sehr interdisziplinäres Team zusammengestellt, viele mehr Frauen als Männer, mehrere Nationalitäten, unterschiedliche Fachrichtungen. Und dann haben wir da echt ein tolles Büro hingestellt, neben Grunand Jahr in Vorsätzen und RTL heute nicht mehr Grunand Jahr. Und da habe ich gedacht, scheiße, es ändert sich ja so viel mehr beim Thema Arbeit als nur die Frage, wo wir sitzen. Und dann habe ich mit Christoph, meinem Podcast-Co-Host, mit dem ich damals schon verbunden war, der hat uns beraten, quasi auch in die Cloud zu gehen. Und dem habe ich erzählt, Mensch, eigentlich hätte ich mal Lust, ein Buch darüber zu schreiben, wie sich Arbeit gerade ändert. Und dann hat er sofort gesagt, mache ich mit. Und auf einer gemeinsamen New York-Reise haben wir dann entschieden, das zu machen. Und einen schlauen zweiten Gedanken, zwei Unternehmer, die ein Buch schreiben wollen, das ist der kürzeste deutsche Witz. Vielleicht fangen wir mal mit einem Podcast an. Und so bin ich da reingekommen und das passierte parallel und da können wir dann gleich wieder an deine Ausgangsfrage, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Entwickelte sich in der Agentur so eine Stimmung, Mensch, eigentlich können wir uns das auch vorstellen, dass ohne Michael weiterzumachen oder mit Michael in einer deutlich zurückgezogenen Rolle. Und weil mir das zum zweiten Mal passiert war, dass Partner mit mir nicht mehr arbeiten wollten in der Agentur, der Gründungspartner ist nach 7 Jahren gegangen und dann die neuen Partner nach 5 weiteren Jahren sagten, och, Mensch, pff, ja, so und da habe ich das erste Mal dann so gemerkt, dass man ja auch einen Muskel entwickeln kann für das Thema Selbstreflexion. Das fing dann an und ich merkte nach kurzer Zeit, dass diese Selbstreflexion, die Suche nach Neuausrichtung, nach neuer Identität eigentlich wunderbar abgebildet werden kann durch den Podcast. Mhm. Dadurch, dass ich einmal in der Woche mit Menschen über ihre Erfahrungen spreche und das wurde dann mein neuer Weg. Auf dem Weg habe ich dann noch ein paar andere Sachen mitgegründet, unter anderem ein Sport-Event-Serie, High Rocks heißt das, also so die weltweit erste Fitness-Competition für jedermann. Auch, hat sich auch toll entwickelt. So. Und jetzt, wenn man dann drauf guckt, sind wir okay, also in der Agentur fummelt er immer noch ein bisschen rum, dann macht er da dieses Sportzeug, Podcast, Buch, jetzt noch eine Beratung für New Work. Also klingt erstmal ganz, ganz viel. Und um jetzt die Ausgangsfrage nochmal zu beantworten, wie kriege ich das alles unter einen Hut, indem ich instinktiv mir die weltbeste Geschäftspartnerin aller Zeiten gesucht habe, nämlich Svante Almers, die genau das, was ich nicht so gut kann, Fokus, Prozessorientierung, Konzentration auf das Wesentliche, langsam und schmerzhaft lerne in der Zusammenarbeit mit ihr und einfach für mich dann irgendwann entschieden habe, okay, alles, was ich mache, was nicht mit der neuen gemeinsamen Firma, die wir gegründet haben, auf die wir vielleicht ja gleich auch noch kurz kommen.
Definitiv.
Alles geht aber da rein. Also alle meine Aufsichtsrat, Beiratsmandate, Beratungshonorar noch für die Agentur. Alles, was ich an Geld verdiene, geht in diese Firma, sodass ich überhaupt keinen Interessenskonflikt habe. Und der Fokus der Art und Weise, also der Arbeit, die ich mache, ist immer, dass ich sage, ich möchte helfen, das Thema Zusammenarbeit zu verbessern. Das heißt, bei Think, die Schnittmenge zwischen meiner alten Welt und der neuen Welt ist einmal Employer Branding und zweitens Purpose. Und drittens natürlich auch, wie arbeitet eine Agentur in Zukunft? Und da haben wir ja genug Berührungsfelder und das, was ich dann für die Agentur mache, ist dicht genug an meinem neuen Kernthema dran. Und so deswegen habe ich jetzt eigentlich seit einem Jahr nicht mehr das Gefühl, mich zu verzetteln.
Das finde ich klasse, dass du das jetzt mal so erzählt hast, weil wir kennen uns flüchtig ja schon relativ lange und ich glaube, mir geht's ähnlich wie vielen, vielen anderen, die dann vielleicht mal auf deine LinkedIn-Seite draufschauen und denken, boah, ja, der macht ja ganz viel, aber wo ist der Fokus? Mhm. Und so wie du es jetzt erzählt hast, liegt der Fokus ganz klar in dem, was hier stattfindet, also in dem New Work-Thema. Und ja, das hat natürlich Andockungspunkte in alle Bereiche, was das Schöne auch daran ist. Ja, lass uns mal einmal kurz dann über das Hier und Jetzt sprechen. Das ist nämlich eine super Überleitung zu dem, was ich eigentlich mit dir noch besprechen möchte gleich. New Work Master Skills, so heißt die Firma, die du mit Svante gegründet hast. Was macht ihr da genau? Also ihr macht Leute fit für New Work.
Ja, also wir sind eine Mischung aus Beratung, Training und Coaching. Schwerpunkt ist Training. Und aus den Trainingsangeboten, die wir haben, ergeben sich Beratungsmandate und Coaching-Aufgaben. Und ich versuche es immer zu erklären über unser Signature-Produkt. Das ist ein 10-Monate-Programm, das nennen wir New Work Master Skills Executive Programm, wo 25 Menschen in einem Zeitraum von 10 Monaten 4x3 Tage zu uns nach Hamburg kommen. Es gibt dann noch alle 2-3 Wochen Zoom-Calls, 90 Minuten, die auch aufgezeichnet werden für die, die dann nicht können. Und außerdem gibt es auch noch One-on-One-Coachings mit 20 oder mehr, Peer-to-Peer-Coaching. Und zwei dieser Gruppen haben wir immer parallel. Wir starten jetzt im November den 5. Jahrgang, der 4. endet im Januar und dann fängt der 6. Jahrgang im April an. So, und so haben wir jetzt aktuell quasi, wenn wir nächste Woche anfangen, 100 Menschen in diesem Programm, 60 davon abgeschlossen, 40 bis 50 sind noch gerade drin oder haben gerade angefangen. Wir bauen da eine Community auf und aus dieser Arbeit mit den Menschen, wo wir wirklich anfangen bei deren Stärken, bei deren Präferenzen, bei deren Blindspots. Wir helfen denen das Thema, was ist eigentlich mein Beitrag, mein Call, meine Superpower, mein Purpose, wie kann ich das mit den Stärken kombinieren und wie kann ich an den Blindspots arbeiten. Svante hat eins der Themen, die sie wirklich sehr, sehr gut beherrscht, das Thema Selbstmanagement. Dann eben zu sagen, okay, nach Selbstreflexion, Sinnfindung, wenn ich davon etwas umbauen will in meinen Tag, brauche ich Kapazitäten. Das kann man durch ein verbessertes Selbstmanagement. Und so geht das dann vom Ich zum Wir. Also wie geht heute eigentlich Zusammenarbeit im Team? Was muss eine moderne Führungskraft können? Wie geht eigentlich Coaching? Wie geht gutes Feedback? Wie erzeuge ich psychologische Sicherheit im Team? Wie schaffe ich es aber trotzdem auch, Leistung einzufordern? Weil nur aus der Kombination kommen wir in die Lernzone und in die Performancezone. Und dann aber auch, was für gesellschaftliche Aspekte haben wir uns eigentlich anzugucken beim Thema Arbeit. Und da beschäftigen wir uns mit Themen wie Diversität, wir beschäftigen uns mit Bildung, mit Nachhaltigkeit, mit Technologie. Und und da kriegt man die 10 Monate und die 4x3 Tage dann, die wir zusammen verbringen, schnell voll. Wir machen das nicht alleine. Wir haben zusätzlich zu den Themen, die wir selber abdecken, 15 bis 20 Menschen, die uns dabei helfen. Wir haben einen der besten Schlafcoaches. Wir haben jemanden, der das Thema gewaltfreie Kommunikation in etwas neueres Gewand übersetzt hat und es Clear the Air Meetings nennt, Burnout Prevention. Also eine Menge von Themen, die wir da anbieten. Wir holen auch immer Menschen aus der Praxis. Wenn es zum Beispiel um das Thema Shared Leadership geht, dann haben wir häufig ein Führungsduo von Unilever bei uns dabei. Zwei Frauen, die seit 14 Jahren sich eine Führungsposition teilen. Und so haben wir, glaube ich, eine ganz gute Mischung und einen Ansatz bei uns eben zu sagen, wir beschallen jetzt nicht die Menschen 3 Tage am Stück, sondern wir gucken immer, dass das eine gute Mischung ist aus Impulsen, aus Diskussion und auch sofortiger Umsetzung und Anwendung. Genau.
Hört sich spannend an. Das ist eine ganz gute Überleitung eigentlich zu dem, was mir so im Kopf rumging, worüber ich oder wozu ich dich gerne fragen wollte. Und zwar haben wir, wenn wir jetzt, wir sprechen jetzt im Herbst 2023, in einer Phase, die von einer ziemlichen wirtschaftlichen Unbeständigkeit gekennzeichnet ist, die sich sehr unterscheidet von den 5 Jahren, sage ich mal, von bevor die Ukraine-Krise losging, zurückgerechnet. Das war eigentlich eine Phase, wo es wirtschaftlich eigentlich gut lief und wo Themen wie New Work, aber auch die Themen, wo ich sehr stark zu Hause bin, Employer Branding, Recruiting, einen totalen Boom erlebt haben. Jetzt ist das so, wenn man sich so Zahlen anschaut, wie sich die Anzahl der offenen Vakanzen entwickelt. Ganz aktuell ist der HES-Fachkräfteindex rausgekommen. Da kann man konstatieren, dass wir immer noch auf einem ziemlich hohen Niveau sind, wenn man das die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre rückwärts sich anschaut. Trotz Krise ist die Nachfrage immer noch relativ hoch, aber sie ist die letzten 2 Jahre total eingebrochen, muss man auch dazu sagen. Also höher als vielleicht wenn man zurückgeht bis 2015 sind wir höher unterwegs im Niveau, aber wenn man es mit 21, 22 vergleicht, dann ist es dramatisch abgerauscht. Und man kann sich ja die Frage stellen, inwieweit ist New Work eigentlich so ein schön Wetterthema? Das wird ja oft in die Richtung gepackt. Ich denke, wir beide haben da einen etwas anderen Blick natürlich drauf. Aber spürst du das? Also kommt da mehr kritische Nachfrage? Oder, jetzt bietet ihr den Kurs an, ist die Nachfrage gigantisch hoch? Mhm. Wie ist die Situation aus deiner Perspektive?
Also es gibt natürlich eine große Zurückhaltung, was eigentlich alle Maßnahmen angeht, die nicht sofort in der Bottomline sichtbar sind. Das kannst du überall, ob das Image-Kampagnen in der Kommunikation sind, ob das Weiterbildung ist, es gibt überall eine gewisse Zurückhaltung. Wir haben den riesengroßen Vorteil, dass wir mit Svante einen CEO haben, der von Anfang an gesagt hat, pass auf, wir machen eine ganz, ganz schlanke Organisation. Das mit deinen 500 Leuten, das hast du ja schon gehabt, brauchen wir nicht nochmal. Und die Nachfrage nach unserem Angebot ist immer noch größer als das, was wir decken können. Mhm. Es hat aber, also jetzt für diesen 5. Jahrgang, da sind wir wieder voll und ausverkauft, waren auch ein paar Wochen vorher ausverkauft, aber ich habe doppelt so viel Telefonate geführt. Ne? Vorher hatte ich eine Umwandlungsquote von 90% und dann hatte ich irgendwie eine Umwandlungsquote von 45% und das heißt doppelt so viel sprechen. Was aber nicht schlimm ist, weil da ganz viele dabei sind und sagen, Mensch, ich will es unbedingt machen, halt mich mal auf der Liste. Also das heißt, wir haben auch keinen Newsletter, aber die Datenbank...
Ich muss mal ganz kurz dazwischen fragen, weil die Frage drängt sich gerade so auf. Das heißt, du machst einen aktiven Sales-Prozess.
Ja, nein, also der Sales-Prozess ist schon sehr, also wir sind sehr beschenkt. Wir machen 2-3 Mal Werbung im Podcast. Ja. Und dann melden sich Leute. Und ich machen vielleicht noch LinkedIn und dann melden sich die Leute.
Und dann wird telefoniert.
Und dann wird telefoniert, weil wir eben auch sicherstellen wollen, dass dann ein großer Fit ist. Man kann sich bei uns nicht einfach anmelden, sondern wir, ist auch keine Prüfung, aber es gibt schon Leute, wo ich sage, pass auf, ich glaube nicht, dass du hier reinpasst. Ja. Und genau, so läuft das. Also Cold Calls machen wir nicht. Ich schreibe schon auch mal jemanden, wo ich sage, Mensch, deine Firma finde ich toll, da hätte ich gern mal eine Führungskraft, aber ich rufe nicht kalt irgendjemand an. So, und also daran merken wir das. Wir merken aber auch, dass die Sehnsucht nach diesen Themen ungebrochen ist. Mhm. Die Leute wollen anders arbeiten. Die Leute wollen das, was wir auf unserem Buch versprechen, wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt, das wollen die Menschen. Und Christoph hat irgendwann vorgeschlagen, Mensch, wir müssen mal unsere Anmoderation etwas umformulieren. Da hat er den Satz reingeschrieben, wir glauben, dass es gerade jetzt wichtig ist, über New Work zu sprechen, denn diese Idee wurde in einer Krise geboren. Mhm. Und das finde ich einen ganz starken Satz. Und der ist ja auch richtig, denn Friedrich Bergmann, der Begründer der New Work-Bewegung, hat ja in den 80er Jahren diese Idee entwickelt, im Kontext einer Krise. General Motors wollte in einem Werk in Flint, Michigan, die Hälfte der Belegschaft entlassen. Es war eine Phase, wo entlassen werden sollte, und hat dann durchgesetzt, dass die Menschen alle auf 50% runtergehen und dann in Gesprächen und Workshops mit Kirchenvertretern und weiteren Universitätsvertretern eben dazu für gesorgt hat, dass die Menschen sich mit dem beschäftigen, was sie wirklich wollen. Da sind neue Unternehmen entstanden, Community-Projekte und so weiter. Also ich glaube, das Narrativ von New Work, es muss einen besseren Weg geben, wie wir zusammenarbeiten, nachhaltig gültig ist und auch immer gültiger wird, je mehr KI-Tools uns ereilen. Das ist meine große These und Überzeugung, und dafür arbeite ich. Und dazu gehört aber auch, dass wir uns von so ein paar romantischen Vorstellungen verabschieden. Also New Work heißt eben nicht, bei uns kann jeder machen, was er will, und wir haben hier einen Mate-Tee-Kühlschrank, nee, und Meetings nach 17 Uhr gibt es nicht, und ja, natürlich kannst du deinen Hund mitnehmen, und mir, uns ist auch eigentlich egal, ob du ins Büro kommst, du kannst ja auch von zu Hause aus arbeiten. Nee, das muss hart ausgehandelt werden. Es gibt Branchen, wo eine höhere Office-Quote sinnvoll ist.
Es gibt auch Branchen, wo das gar nicht geht.
Es gibt Branchen, und vor allem gibt es 80% Menschen, eben, für die das ein Luxusthema ist. Aber das ist nicht schlimm, also weil wir sind in der Tat so ein bisschen aus dem Paradies geschubst worden. Jetzt sind wir im echten Leben angekommen mit dieser New Work Bubble. Und wenn man aber genau hinguckt, sich diese Konzepte anguckt, ne, also ich nehme gerne mal das Beispiel psychologische Sicherheit von Amy Edmondson. Da gibt es sehr viele Leute, die dann sagen, ja, hey, das habe ich doch schon immer gesagt, man muss netter bei der Arbeit sein. Darum geht es nicht in erster Linie. Psychologische Sicherheit heißt nämlich auch, dass es mal unangenehm werden darf, dass man auch mal unangenehme Dinge auf den Tisch legen darf, Fehler auf den Tisch legen darf. Es geht nicht darum, immer nett zueinander zu sein, es geht darum, klar zu sein, ehrlich zu sein, selbstreflektiert zu sein. Ich habe immer seit einigen Wochen das Beispiel von der deutschen Basketballnationalmannschaft, als die
hast du auf LinkedIn auch
gepostet. Genau, da, na, ein großer Streit auf dem Feld, der Kapitän Dennis Schröder mit dem einen Kopf größeren, deutlich breiteren Daniel Theiss und den richtig so angemault hat, hey, habe ich dir nicht schon immer gesagt, seit wir Kinder sind, dass ich das Beste aus dir rausholen will, und zack, was? Und, und dann kommt der Trainer und sagt, shut up, und schubsen sich, und dann ist die erste Reaktion, okay, das war's dann vielleicht mit dieser WM. Guckt man 10 Minuten später wieder hin, und dann sitzen die schon wieder Arm in Arm da. Und 5 Tage später sind die Weltmeister. Und ich habe das so als Symbol gesehen für dieses Thema ist psychologisch sicher. Die haben alle drei nicht souverän reagiert. Der Bundestrainer war nicht souverän, der Schröder hat voll überzogen, und der Theiss war auch nicht gut. Die waren alle drei nicht gut. So. Und ein Freund, Michael Wanker, der ist so ein Trainer für persönlichen Auftritt, der ein großer Basketballfan, der hat dann nochmal, wir haben uns lange darüber unterhalten, gesagt, das, was der Gordon Herbert dann anschließend dazu gesagt hat, ne, ihr seid nicht die besten Spieler, ihr seid die besten Menschen. Das fand ich ganz, ganz stark. Und ich glaube, ein Team, was es hinkriegt, ein Klima zu erzeugen, wo es absolut aushaltbar ist, wenn Leute auch mal Grenzen verletzen. Ne? Ich will überhaupt nicht dazu auffordern, dass Menschen sich jetzt schlecht benehmen sollen.
Aber das ist ja gar nicht so krass sehen.
Nein, also nein. Aber das ist ein krasses Beispiel. Es geht darum, Konflikt als ein Instrument für Wachstum zu sehen.
Absolut.
Und nicht als ein Schreckensgespenst, was es auf jeden Fall zu vermeiden gilt.
Ich versuche es immer so zu formulieren. Das ist so der, wenn wir neue Leute bei uns reinholen, sage ich immer, also fachlich streiten wir echt gern.
Ja.
Da können die Fetzen auch fliegen.
Ja, super.
Fachlich. Aber abends sollten wir in der Lage sein, zusammen Bierchen zu trinken, zusammen zu lachen, uns menschlich zu respektieren. Genau.
Persönliche, menschliche Ebene von der fachlichen Ebene trennen. Genau, ne? Und eben, da habe ich gestern eine Podcast-Folge aufgenommen mit einer ganz tollen Psychologin aus Berlin. Shoutout an Nora Dietrich, die eben sagt, es hinkriegen, dass das Problem, was zwischen uns steht, auf den Tisch zu legen und zu sagen, das ist unser Problem. Wir beide gegen das Problem und nicht wir beide gegeneinander.
Und ich finde, das hat auch ganz viel mit Führung zu tun. Als ich vor einiger Zeit bei euch mal sein durfte, habe ich auch gesagt, also ich finde es gut, wenn man als Führungskraft im besten Sinne berechenbar ist. Das heißt nicht, dass man immer nur Dinge macht, die für alle schön sind, sondern dass man vielleicht auch erklärt, wir müssen hier sparen, weil und wir werden es tun, so und so, aus folgenden Gründen.
Ja.
Oder indem man auch sagt, lass uns gemeinsam überlegen, wie wir eine Lösung dafür finden. Das sind für mich auch New Work Ansätze. Mich stört ja immer der Begriff New. Ne? Also ich finde ja Better Work eigentlich viel besser, aber gut, New Work heißt es halt jetzt.
Genau. Ne? Aber ist auch nicht schlimm, wenn uns das irgendwann genommen wird, das Wort, weil die Leute es langweilig und doof finden. Es geht ja um das, was dahinter steht.
Genau. Ja, genau. Ja. Also so gesehen, auf meine Frage zurückkommen, sagst du, gerade jetzt
gerade
ist
jetzt,
eigentlich die
genau.
Zeit, sich darum
und,
zu kümmern. Ne?
Und auch dieses, was ja viele sagen, ja, aber psychologische Sicherheit, wie soll ich denn psychologisch sicher sein, wenn ich gar nicht weiß, ob ich morgen noch einen Job habe? Darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass ich in diesem Team, in dem Kontext, in dem ich bin, dafür, dass ich unangenehme Dinge anspreche oder verrückte Ideen habe, als Mensch nicht schlecht behandelt werde oder Nachteile habe. Dass eine wirtschaftliche Situation ist, aber trotzdem erforderlich machen kann, dass jemand seinen Job verliert, hat damit erstmal nichts zu tun. Und ich glaube, dass das, was wir als Führungskräfte eben leisten müssen, ist dann eben eine maximale Transparenz, die eben noch möglich ist. Ne? Wir wissen das beide, du noch besser als ich. Was, wenn ein Unternehmen Entlassungen plant, vorhat, an Kommunikation geht und was nicht. Aber dass das dann eben auch fair passiert, dass man eben auch sagt, pass mal auf, da gibt es eine Sache, die können wir nicht anders machen, weil das ist jetzt erforderlich, aber menschlich bleibe ich dir verbunden und ich helfe dir und ich schreibe dir eine Empfehlung und ich nutze mein Netzwerk, um dir zu helfen. Das gehört eben auch zu einer psychologischen Sicherheit, dass man als Mensch nicht fallen gelassen wird, nur weil vielleicht als Angestellter kein Platz mehr in dem Team ist.
So, ja, absolut.
Und darum geht es ja nicht.
Wie ist denn dein Blick, letzte Frage vielleicht schon fast, oder vorletzte eine, habe ich danach noch, aber wenn du mal so nach vorne schaust und sagst, okay, wir haben jetzt so Herbst 23, nehmen wir mal den Zeithorizont bis Ende 24. Was glaubst du denn, wie sich so die Wirtschaftslage entwickeln wird? Was glaubst du, wie das Themenfeld New Work sich entwickeln wird?
Ich glaube, wir haben noch ein rumpeliges Jahr vor uns, wo jetzt nicht dramatische Verbesserungen zu erwarten sind, aber auch nicht, ich glaube auch nicht an den Untergang der deutschen Wirtschaft. Ich glaube, da sind wir zu robust und haben auch zu viele positive Aspekte. Ich glaube, wir dürfen uns auch noch auf nicht gelöste oder weiterhin schwelende politische Konflikte einstellen. Ich glaube aber, wir haben eine gigantische Chance, an Produktivität zu arbeiten, denn das, was mit ChatGPT und Schwester-Tools auf uns zukommt, was ja auch jetzt in die großen Softwarepakete, die wir alle nutzen, ob das jetzt Office 365 ist oder das Pendant von Google, die werden alle die Algorithmen in jedes Programm kriegen. Ne? Bei Microsoft heißt es Copilot. Und ich glaube, wir werden in so eine Phase gehen, wo wir alle gut bedient sind, zu lernen und auch Lust zu haben, das anzunehmen. Uns nicht zu verzetteln, wir müssen nicht alles können, aber jemand, der Buchhalter ist oder Controller, der sollte wirklich richtig gucken, was kann ich eigentlich heute mit diesen Tools machen und Excel. Ein Werbetexter sollte sich mit ChatGPT beschäftigen. Jemand, der Kreativdirektion für Bilder, also für Art ist, sollte mit Midjourney arbeiten. Und jeder sollte wirklich gucken, was sind denn die KI und vielleicht erstmal das eine KI-Tool, was zu beherrschen gilt. Eine sehr liebe, geschätzte Kollegin von mir, von einer unserer Tochteragenturen in der Agentur, die Love, die Designagentur, Mieke Hase, die hat es neulich mal im Vortrag gesagt. Sie hat gesagt, im Dezember 2022 war ich mal 2 Wochen krank. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt nicht anfange mit Midjourney zu arbeiten, dann nie. Und seitdem hat die 44.000 Bilder gepromptet und ist heute eine der absolut führenden Designerinnen, mal mindestens in Deutschland, was das Thema AI und Kreativität angeht. Und das dürfen wir alle machen. Und das Schöne ist, mit ChatGPT anfangs zu sprechen, ist erstmal genauso einfach wie Google. Cliffhanger, es ist aber nicht Google. Wir müssen einfach verstehen, dass wir dort einen Kontext haben, den wir eingeben dürfen, dass wir ChatGPT, weil der ja nur imitiert, sagen müssen, wen er imitieren soll. Also rede ich mit dir als mein Coach, rede ich mit dir als mein Analyst, rede ich mit dir als mein Steuerberater, rede ich mit dir als mein Anwalt. Und wenn man da ein bisschen so die Grundprinzipien beherrscht, dann kann man da, glaube ich, ganz viel an der Art und Weise, wie wir arbeiten, verbessern.
Ja, glaube ich auch. Gab es neulich eine Saatkorn-Folge, 7 elementare Bestandteile eines guten Prompts. Packe ich mal in die Shownotes rein.
Sehr gut, höre ich mir an.
Kann man auch nochmal nachhören. Letzte Frage von mir, lieber Michael. Du bist ja jemand, der mit sehr, sehr offenen Augen durchs Weltgeschehen so geht. Und Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit über das bisher Gesagte hinaus inspiriert hat? Das kann ein Gespräch sein. Vielleicht hast du irgendwas gelesen oder ein Erlebnis gehabt.
Ja, also ich kann wirklich sagen, die Psychologin, die ich gestern getroffen habe, Nora Dietrich, die hat mich wirklich inspiriert. Die ist eine junge Psychologin, die also die typische Ausbildung, Bachelor, Master, aber dann eben diese volle Therapieausbildung gemacht hat und dann irgendwann gesagt hat, ich möchte nicht mehr nur mit kranken Menschen arbeiten, sondern mein psychologisches Know-how in die Arbeit mit Menschen, die im Arbeitskontext sind, reinbringen und was die mir so an Herangehensweisen mitgegeben hat, wie wir eigentlich mit Hilfe von Psychologie uns stärken können. Das hat mich wahnsinnig inspiriert und insgesamt ist dieses Thema Organisationspsychologie auch so mit so Gurus wie Adam Grant ist das Thema, was mich im Moment am meisten inspiriert neben dem Thema Technologie.
Super, ganz, ganz herzlichen Dank,
sehr gerne,
dass du dir eine halbe Stunde Zeit genommen hast für Saatkorn. Hat mich sehr gefreut. Wir bleiben sicherlich in Kontakt.
Auf jeden Fall.
Vielleicht gibt es irgendwann Teil 2.
Bei uns ganz bestimmt mit dir.
Alles Gute.
Danke dir.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.